Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich habe ganz schön was mit mir rumzuschleppen. Das ist ein ganz schönes Gewicht, dieses Teil. Und es ist gar nicht so toll, das immer überall mit sich rumzuschleppen. Nicht schön. Aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass ich damit gar nicht alleine dastehe. Ich glaube, ihr habt auch eine ganze Menge, was ihr mit euch rumschleppt. Ich glaube, ihr habt auch eine ganz schöne Last, die auf euch liegt. Ja, wir alle schleppen viel Schuld mit uns rum, die wir so in unserem Leben auf uns geladen haben. Und Schuld, das kann auch eine unglaubliche Last sein. Die kann einen teilweise ganz schön niederdrücken. Aber es ist vollkommen unnütz, diese Schuld mit sich rumzuschleppen. Genauso unnütz, wie dieser Stein hier eigentlich für meine Predigt ist. Und deshalb bringe ich den erstmal wieder weg. Die Last bin ich schon mal los. Und wie wir die andere Last, die Schuld in unserem Leben loswerden können, darum geht es halt in der Predigt heute. Raimund hat ja den Text gerade schon vorgelesen, vielen Dank dafür. Und dieser Text, das ist ein ziemlich facettenreiches Gebet. Herr Micha startet damit, dass er sich die Geschichte Gottes mit seinem Volk noch mehr bewusst macht. Die ganzen großen Wunder, die Gott so getan hat in Israel, davon hat es eine ganze Menge gegeben. Die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, die Teilung des Meeres, das versprochene Land, was er ihnen gegeben hat. Und mehr als einmal hat Gott durch sein übernatürliches Eingreifen dafür gesorgt, dass Israel Ruhe vor seinen Feinden hatte. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder an diese Dinge erinnern, an das, was in der Vergangenheit gewesen ist, an das, wo wir Gottes Handeln erlebt haben. Denn das kann in schweren Zeiten so ein rettender Strohhalm sein. Das kann was sein, woran wir uns festklammern können, so ein letzter Hoffnungsschimmer. Ja, wir haben das schon mal erlebt, wie mächtig Gott ist. Wir haben das schon mal erlebt, wie er uns geholfen hat. Und Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er kann heute noch genau das Gleiche tun, was er damals getan hat. Und genau das ist Michas Gebet. Micha erinnert sich an das, was Gott damals getan hat. Und er schließt die Bitte an, lass uns doch noch einmal solche Wunder sehen. Und das Schöne ist, dass Gott das tatsächlich bestätigt. Gott antwortet auf das Gebet von Micha und er versichert ihm, ja, ich werde noch einmal solche Wunder tun. Ihr werdet noch einmal solche Wunder sehen. Nach allem, was gewesen ist, nach der Untreue des Volkes, nach dem Gericht Gottes, was er geübt hat, nach all dem bestätigt Gott das und sagt, ja, ja zu seinem Volk. Ja, ich werde diese Wunder nochmal tun. Ja, ich bin bei euch. Und das finde ich überwältigend, weil Gott treu ist, auch da, wo wir untreu sind. Gott steht zu seinem Volk. Nach dem ganzen Versagen steht Gott zu seinem Volk. Das Volk kehrt um zu Gott und Gott ist da. Und Gott handelt und Gott greift ein. Das heißt, die Schuld des Volkes, jede Schuld, egal welche Schuld, disqualifiziert uns nicht vom Heil Gottes, von seinen Wundertaten. Ja, ganz im Gegenteil, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist Gott treu und gerecht. Wir können uns also hier an Micha ein Beispiel nehmen. Ja, das, was Micha hier tut, ist was, was für uns alle unglaublich wichtig ist. Auch wir müssen uns immer wieder die Geschichte, die Gott mit uns geschrieben hat, vor Augen führen. Denn wir alle, die wir hier sitzen, haben in unserem Leben schon das Handeln Gottes erfahren. Vielleicht hat das nicht jeder bewusst erfahren, weil wir dem Ganzen einen anderen Namen geben. Vielleicht schreibst du das nicht Gott zu, sondern dem Schicksal oder wertest das als Glück oder Zufall. Aber aus eigener Erfahrung und Überzeugung kann ich sagen, es gibt kein Schicksal. Es gibt keinen Zufall und auf das Glück würde ich mich erst recht nicht verlassen. Nein, Gott verfolgt einen Plan mit meinem Leben. Vielleicht sieht das manchmal nicht danach aus. Micha oder überhaupt das Volk befindet sich gerade zu dem Zeitpunkt, in dem dieses Gebet gesprochen wird, auch in einer Situation, in der es nicht unbedingt danach aussieht, als ob Gott noch an seinem Plan festhalten würde. Aber gerade deshalb ist es ja so wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, was wir schon mit Gott erlebt haben, damit wir eben dann in schweren Zeiten daraus unsere Kraft und Zuversicht schöpfen können. Und besonders wichtig ist es, dass wir das tun in den Zeiten, in denen es uns gut geht. Dass wir dann das, was wir mit Gott erleben, aufsaugen wie ein Schwamm. Denn dann haben wir das in Zeiten, in denen es uns nicht so gut geht, parat und können davon zehren. Es ist mir in meinem Leben schon ganz oft so gegangen, dass ich vor einem wirklich tiefen Abgrund stand. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich diesen Abgrund bloß überwinden? Ja, wie komme ich hier jemals wieder weg? Das waren immer Abgründe, da hatte ich mich selbst hinmanövriert, weil ich versucht habe, allein zurechtzukommen, ohne Gott. Ja, ich dachte, ich komme schon klar in meinem Leben und plötzlich findet man sich in der Sackgasse wieder. Und dann stand ich da, es ging nicht mehr vor und nicht zurück. Zurück geht sowieso nie, ja, auch wenn man sich das noch so sehr wünscht. Wir können halt unsere Taten leider nicht rückgängig machen. Und dann steht man da. Man möchte mal den Mut verlieren, möchte aufgeben. Es hat ja sowieso alles keinen Sinn mehr. Ja, bis hierhin und nicht weiter. Und dann ist es so gut, wenn wir uns in diesen Situationen daran erinnern können, dass Gott uns schon mal geholfen hat. Dass wir schon mal vor so einem Abgrund gestanden haben und Gott hat uns geholfen, über diesen Abgrund hinwegzukommen. Dann nicht aufzugeben, weiterzumachen, vorwärts zu schauen und weiterzugehen. Wie gut ist es, wenn wir uns in solchen Situationen auf Gottes Kraft und auf Gottes Stärke verlassen können. Aber hier in diesem Gebet von Micha, da schwingt auch noch was anderes mit. Und zwar die innere Wiederherstellung. Wenn wir uns das mal angucken, in der Geschichte von Gottes Volk, das übernatürliche Eingreifen Gottes ging immer mit einer Umkehr des Volkes zusammen. Das Volk ist umgekehrt von seinen eigenen Wegen weg von Gott, sind sie umgekehrt zu Gott und dann hat Gott eingegriffen. Sie haben ihr Tun bereut, sie haben um Vergebung gebeten und Gott ist sofort wieder da. Also die Grundvoraussetzung ist Reue und Vergebung. Das ist der Kern dieses Textes. Vergebung. Gott vergibt. Das ist das Besondere an Gott. Gott ist ein Gott, der vergibt. Und wenn wir über Vergebung reden, dann kommen wir natürlich an zwei ganz besonderen Festen in unserem Kalender nicht vorbei. Und zwar Weihnachten und Ostern. Weihnachten liegt gerade erst hinter uns, das ist noch sehr präsent. Das Kind in der Krippe, Gottes Sohn, der auf diese Welt gekommen ist, um als Mensch hier mitten unter uns zu leben und der dadurch die Voraussetzung geschaffen hat, dass Vergebung überhaupt möglich ist. Aber Weihnachten wäre natürlich alleine nicht komplett. Weihnachten ohne Ostern wäre sinnlos. Ostern gehört einfach dazu. Der Tod am Kreuz, der Sieg Jesu über die Schuld, die Auferstehung, sein Sieg über unsere Schuld, seitdem ist Vergebung möglich. Das ist die größte Geschichte überhaupt. Das ist die universale Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und dazu habe ich einen Videoclip mitgebracht, den würde ich jetzt gerne noch einspielen. Der ist auf Englisch, aber unten läuft ein deutscher Untertitel mit. Also ich finde dieses Video echt stark, muss ich sagen, weil da die Zusammenhänge nochmal so deutlich werden. Ja, weil hier Weihnachten und Ostern zusammenkommen. Ich glaube zwar nicht, dass wir in der Gefahr stehen, das zu vergessen, ja, aber als Christen stehen wir eben auch unter dem Einfluss unserer Gesellschaft und da müssen wir vorsichtig sein, uns das richtige Bild zu bewahren. Ja, der ganze Konsum, der mit Weihnachten einhergeht, da kann es uns auch passieren, dass uns das den Blick für das Wesentliche trübt. Und diese ganzen verdrehten Bilder von Weihnachten, die so in unserer Gesellschaft kursieren. Diese kleinen, dicken Engelchen mit den Miniflügeln, die unproportionierter sind als eine Hummel, die eigentlich rein physikalisch gesehen überhaupt nicht fliegen können. Also wenn ich mir vorstelle, dass die bei den Hirten auf dem Feld aufgetaucht sind, jeglicher Hinweis, ihr braucht keine Angst haben, völlig überflüssig. Und dann dieses Bild von Maria und Josef im Stall, alles so schön idyllisch, die Hirten, die da hinkommen und die da anknien und anbeten, das ist sowas von an der Realität vorbei. Das war erbärmlich, was da abgelaufen ist. Das war nicht romantisch und idyllisch. Ja, wir bringen unsere Kinder heute in der sterilen Atmosphäre im Krankenhaus, im Kreissaal zur Welt. Maria musste das ohne eine Hebamme im zugigen Stall machen. da lag der Dreck von den Tieren noch auf dem Boden rum und dann wurde Jesus in die Krippe gelegt, nicht nur zwischen Ochs und Esel, sondern auch zwischen Spinnen und Mäusen und was weiß ich, was da noch für ein Viehzeug rumgekrabbelt ist. Ich glaube, Maria hat in dieser Nacht nicht nur vor Freude geweint. Das war ein richtiges Opfer, was Gott da auch gebracht hat. Ein Opfer für uns, um uns die Hand zu reichen. Ein Opfer, um uns auch Vergebung zu ermöglichen. Und damit kommen wir zurück zum Kern des Textes. Micha macht hier jetzt 6 Aussagen über Vergebung. An erster Stelle steht die unumstößliche Tatsache, dass Gott vergibt. Ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Gott vergibt, egal wie oft und egal was. Gott macht keinen Unterschied zwischen Sünde. Sünde ist Sünde. Bei ihm gibt es keine Lappalien. Da gibt es keine schweren und keine leichten Sünden. Sünde ist Sünde. Und auch wenn wir das vielleicht nicht gern hören, aber bei Gott wiegt tatsächlich Hass genauso viel wie Geiz. Eine Lüge wiegt genauso viel wie Diebstahl. Aber das Gute ist, Gott vergibt. Das ist eine Tatsache, die steht felsenfest und die bleibt. Und das ist auch gut so, weil das nur so funktionieren kann. Wir Menschen sind zu 100% auf die Vergebung Gottes angewiesen. Ohne seine Vergebung können wir aufhören, sind wir aufgeschmissen. Wir können vor Gott nicht bestehen. Das macht die Bibel immer wieder deutlich. Schon auf den ersten Seiten der Bibel wird das deutlich. In der Urgeschichte wird so abschließend der Zustand des menschlichen Herzens beurteilt. Und da heißt es in 1. Mose 8, Vers 21, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Eine andere Aussage aus Psalm 14, Vers 3, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Der Mensch ist böse durch und durch. Paulus sagt über sich selbst, dass er zwar das Gute tun will, es aber nicht schafft. Und das Böse, das er nicht tun will, das tut er immer wieder. Also es ist uns einfach nicht möglich, ohne Schuld zu leben. Und deswegen sind wir auf die Vergebung Gottes angewiesen. Und das weiß die Bibel auch. Ja, Jesus sagt über sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist der einzige Weg, weil er uns den Weg zu Gott freigemacht hat. Die zweite Aussage von Micha widmet sich dann dem Zorn Gottes. Den gibt es nämlich auch. Ja, Sünde geht nicht einfach so spurlos an Gott vorüber. Sünde macht Gott wütend und diesem Zorn lässt er auch mal seinen Lauf. Manchmal unmittelbar, aber in der Regel meistens nicht unmittelbar. Der geballte Zorn Gottes ist schon mal hier auf diese Welt gekommen, auf seinen Sohn Jesus Christus, als er hier am Kreuz gehangen hat. Und er wird auch noch mal kommen, wenn Gott die Welt richten wird. Aber es kann eben auch jetzt schon passieren, dass der Zorn Gottes Personen aufgrund ihrer Schuld trifft. Aber der Zorn Gottes ist nichts Dauerhaftes. Der Zorn Gottes vergeht, weil es nicht Gottes Wille ist, den Menschen zu vernichten. Gott hat immer ein Interesse daran, den Menschen wiederherzustellen. Denn der erste Punkt, der gilt ja nach wie vor, Gott vergibt. Deswegen ist der Zorn Gottes immer zeitlich begrenzt. Und der Zorn Gottes verfolgt immer ein Ziel, der ist nicht willkürlich, weil Gott eben den Menschen retten will. Gott ist nicht rasend vor Wut und schlägt alles kurz und klein, was sich ihm in den Weg stellt. Gott möchte Menschen retten. Und deswegen ist der Zorn Gottes immer auch pädagogisch. Ja, wir dürfen zwei Dinge nicht miteinander verwechseln, den Zorn Gottes und die Konsequenzen unserer Schuld. Ich hatte in meinem Leben so eine Situation, da sind etliche Dinge total schief gelaufen. Völlig anders, als ich mir das so vorgestellt hätte. Und das fand ich überhaupt nicht gut. Und in dieser Situation, da habe ich dann irgendwann angefangen, mit Gott zu hadern. Und dann habe ich versucht, ihn anzuklagen, warum das jetzt so läuft. Und dann hat er mir beim Gebetsspaziergang deutlich gemacht, so geht das nicht. So nicht. Das, was da passierte, da konnte Gott überhaupt nicht zu. Das waren die Konsequenzen meiner Schuld, die ich tragen musste. Da musste ich einfach durch. Ich hatte mich dafür entschieden, das Gegenteil von dem zu tun, was Gott von mir wollte. Ich habe ganz bewusst das Falsche getan und da musste ich jetzt einfach durch. So gerne ich auch das vielleicht auch gewollt hätte, ich konnte die Schuld nicht auf Gott abschieben. Wir können zu Gott kommen, wir können ihn um Vergebung bitten und dann ist die Schuld damit erledigt. Diese Schuld wird mich nie wieder einholen. Diese Schuld wird mir nicht angerechnet, aber die Konsequenzen, die streicht Gott nicht einfach weg. Die Konsequenzen müssen wir tragen, denn es war unsere Entscheidung zu sündigen. Im Kleinen erlebe ich das zu Hause auch immer wieder mit unseren Jungs. Wir hatten jetzt vor kurzem so eine Situation, da kam der Michel zu mir und er wollte gerne was Süßes haben. Jetzt hatte ich vorher gesehen, dass der Yannick schon ein Stück Schokolade gegessen hat. Dann habe ich gefragt, wie das denn wäre, ob er nicht auch schon was hatte. Nein, sagt er, ich hatte noch nichts. Okay, habe ich gesagt, gut, wenn du noch nichts hattest, darfst du natürlich auch was nehmen. Also ist er losgezogen, hat sich ein dickes Stück Schokolade genommen. Das hat die Nicole gesehen und hat gesagt, Moment mal, du hast doch von mir gerade auch schon so ein großes Stück gekriegt. Ja, dann habe ich mir den Michel rangeholt und habe gesagt, nee, so nicht. Das finde ich nicht gut, dass du mich hier jetzt angelogen hast. Das gefällt mir nicht. Und deswegen gibt es jetzt heute den ganzen Tag keine Süßigkeiten mehr. Hat ihm natürlich überhaupt nicht gepasst. Dann war er ziemlich sauer, hat ein bisschen rumgestampft und rumgeschrien. Aber kurz danach, nachdem er sich beruhigt hat, kam er zu mir, ist auf meinen Schoß gekrabbelt und hat gesagt, Papa, das tut mir leid, dass ich gelogen habe. Ich hab dich lieb. Dann habe ich ihn in den Arm genommen und habe gesagt, Michel, ich hab dich auch lieb. Und wir können jetzt zusammen spielen, wir können in dein Zimmer gehen, wir können was lesen, was du willst. Aber Süßigkeiten gibt's heute trotzdem nicht. Dann hat er mich angeguckt und gesagt, ja, ist okay. Später kam das dann nochmal hoch, da kam er an und wollte dann nochmal was haben. Und dann habe ich ihn kurz dran erinnert und habe gesagt, nee, heute gibt's doch nichts. Ach ja, richtig. Und dann war das wieder gut. Der ist zwar noch klein, aber ich glaube, in dem Moment, der hat das verstanden. Der hat das verstanden, dass diese Lüge nicht richtig war und dass das jetzt Konsequenzen hat. Das hatte keine Auswirkung auf unsere Beziehung, das hat er gemerkt. Aber dass diese Lüge jetzt trotzdem Konsequenzen hat, das hat er auch gemerkt. Und diesen Unterschied zu erkennen, das ist sehr wichtig. Die Konsequenzen meines Handelns sind was anderes als der Zorn Gottes. Der dritte Punkt von Micha ist dann Gnade. Ja, eigentlich ein ziemlich schweres Wort, Gnade. Kennt man, hört man heute nur noch selten, vielleicht so von Strafgefangenen, die lebenslang im Gefängnis sitzen, die können irgendwann einen Antrag auf Begnadigung stellen oder jemand, der in der Todeszelle sitzt, der kann so einen Antrag stellen. Da ist die Gnade dann sowas wie ein Straferlass. Aber so ein Strafgefangener, der um Begnadigung bittet, der weiß nicht, ob sein Gesuch bewilligt oder abgelehnt wird. Anders ist das bei uns, wenn wir zu Gott kommen. Ein wesentliches Charaktermerkmal ist, dass Gott gnädig ist. Und wenn wir zu ihm kommen und wenn wir ihn um Gnade bitten, dann dürfen wir uns sicher sein, dass er uns diese Gnade gewährt. Ich habe dazu mal eine sehr amüsante Geschichte von John Ortberg gehört. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Er hat das so erzählt, dass, als wäre das einem Freund von ihm passiert. Dieser Freund wollte seinem Sohn deutlich machen, was Gnade ist. Und das hat er immer mal wieder so in die Erziehung mit einfließen lassen. Immer dann, wenn der Sohn mal was ausgefressen hat, hat er ab und zu mal gesagt, heute bestrafe ich dich dafür nicht, heute schenke ich dir Gnade. Und hat dann immer deutlich gemacht, dass das keinen Grund hat, warum er jetzt Gnade bekommt. Gnade hat niemals einen Grund. Es gibt keinen Grund für Gnade. Und das hat er immer mal wieder so gemacht, dass das zum kleinen Ritual bei denen geworden ist, dass der Junge eben immer mal wieder nicht bestraft wurde. Und eines Tages hat der Junge richtig was ausgefressen. Und der Vater, der war richtig, richtig wütend. So schlimm, dass der Sohn echt Angst hatte, wie reagiert denn der Papa jetzt? Und dann ist er zu ihm hingekommen, ganz kleinlaut, und hat gefragt, Papa, kannst du mir Gnade schenken? Und der Vater in seiner Wut, nenn mir einen guten Grund, warum ich dir jetzt Gnade schenken sollte. Dann sagt der Sohn, ja, wie er das gelernt hat, Papa, es gibt keinen Grund für Gnade. Ich weiß nicht, ob der Vater sich in dem Fall so darüber gefreut hat, aber ich denke, der Sohn hat es verstanden. Jetzt ist der Vater natürlich mit seinen eigenen Waffen geschlagen worden. Leider hat der John Ortberg den Ausgang dieser Geschichte offen gelassen. Also ich weiß nicht, wie das Ganze jetzt ausgegangen ist, aber eigentlich hätte der Vater hier ja gar keine andere Wahl gehabt, als dem Sohn jetzt Gnade zu gewähren. Bei Gott wäre es auf jeden Fall so. Zu Gott können wir kommen, ganz egal, was wir gemacht haben, und wir dürfen ihn um Gnade bitten, dann bekommen wir diese Gnade. Denn Gott ist gnädig, Gott vergibt. Gott rechnet uns unsere Schuld nicht an, weil er möchte, dass wir wiederhergestellt werden. Und auch hier gilt wieder, gnädig sein bedeutet nicht, die Konsequenzen auszulöschen. Die mutet Gott uns trotzdem zu. Die vierte Aussage von Micha beschreibt dann das Wesen Gottes noch etwas näher. Gott ist Erbarmen. Da drin steckt das Wort Barmherzigkeit. Wieder so ein schwieriges Wort, was man irgendwie außerhalb von christlichen Kreisen so gut wie gar nicht zu hören bekommt. Ich habe eine schöne Definition bei Wikipedia dazu gefunden. Da heißt es, Barmherzigkeit ist eine irdisch unverdiente, aber himmlisch großzügige Zuwendung in bedingungsloser Liebe. Und das ist Weihnachten. Die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich an Weihnachten, wo Jesus sich uns völlig unverdient in Liebe bedingungslos zuwendet. Jesus, der Sohn Gottes, der Schöpfer von Himmel und Erde, der König der ganzen Welt, legt alle Majestät ab, allen Glanz, alle Herrlichkeit, all das Schöne und steigt runter auf die Erde, macht sich winzig klein für ein Leben in Armut. Das ist Weihnachten. Der König der Könige kommt als Kind auf diese Welt. Also die Liebe und Barmherzigkeit Gottes zeigt sich im Kind in der Krippe. Mit der fünften Aussage kommt Micha dann langsam zum Höhepunkt. Gott wird die Schuld niedertreten. Da kommen wieder Weihnachten und Ostern zusammen. Denn das ist natürlich an Weihnachten noch nicht passiert. An Weihnachten hat Gott den Grundstein gelegt, indem er seinen Sohn geschickt hat. Aber das Schuldproblem war dadurch natürlich noch nicht gelöst. Das wurde erst später durch den Tod von Jesus am Kreuz gelöst. Und das weiß Micha natürlich noch nicht, aber für uns aus unserer heutigen Perspektive ist es ganz eindeutig, worüber Micha hier spricht, wenn er sagt, dass die Schuld niedergetreten wird. Und dann geht er noch einen Schritt weiter mit seiner sechsten Aussage und sagt, Jesus vernichtet die Schuld nicht nur, Jesus schafft die Schuld komplett weg. Er versenkt sie an der tiefsten Stelle des Meeres, da wo sie nie mehr hervorgeholt werden kann. Sie ist dann tatsächlich weg, ein für alle Mal verschwunden. Gott wird diese Schuld nicht nochmal aufwärmen und genau das Gleiche erwartet er eigentlich auch von uns. Und jetzt wird es richtig schwierig. Ganz besonders deutlich wird diese Erwartung zum Beispiel im Vaterunser. Da gibt es diese Aussage, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Und wenn ich mir das mal so überlege, für mich persönlich reflektiere, ich kann nur hoffen, dass Gott mir mehr vergibt, als ich meinen Schuldigern vergebe. Denn das ist ganz schön schwer. Wir Menschen, wir kramen die Schuld doch wieder hervor. Wir bringen Dinge doch nochmal wieder zur Sprache. Wir können einfach nicht so bedingungslos loslassen, wie Gott das kann. Wenn Gott Schuld vergibt, dann ist die Schuld weg. Die ist nicht vergessen, aber die Schuld ist weg, die steht nicht mehr zwischen uns. Bei uns Menschen sieht das unter Umständen anders aus. Da kann auch Schuld, die angesprochen wurde, Schuld, die vergeben wurde, in bestimmten Situationen nochmal hochkommen. Vielleicht kommen sogar die Gefühle, die mit dieser Schuld verbunden sind, wieder neu hoch. Wir können einfach nicht so loslassen, wie Gott das kann. Aber wir können es üben. Und wir können uns von Gott dabei helfen lassen. Wir können auch die Schuld, wo andere an uns schuldig geworden sind, bei Gott abgeben. Und dann brauchen wir uns damit auch nicht mehr belasten. Dann brauchen wir diesen Ballast auch nicht mehr mit uns rumschleppen. Manchmal sind wir aber auch nicht in der Lage oder dazu bereit, uns selbst zu vergeben. Ja, dann schleppen wir alte Lasten rum, Situationen, wo wir schuldig geworden sind, wo wir an Gott und an Menschen schuldig geworden sind, Situationen, wo wir schon längst um Vergebung gebeten haben, diese Vergebung vielleicht auch bekommen haben, aber wir quälen uns trotzdem noch damit rum, weil wir uns selber nicht vergeben können. Auch das muss nicht sein. Schuld, die Gott vergeben hat, ist weg und die darf weg sein. Die braucht nicht wieder hervorgeholt werden, auch von mir selber nicht. Schuld, die Gott vergeben hat, ist weg. Ich möchte euch jetzt dazu einladen, das symbolisch zu erleben, wie wir Schuld verlieren können. Wir können natürlich unsere Schuld heute nicht im tiefsten Meer versinken. Dafür ist Bergneustadt einfach zu weit weg von der Küste. Aber wir können unsere Schuld heute hier im Taufbecken versenken. Da ist ein bisschen Wasser drin und ich habe hier so ein paar Zettel mitgebracht und Stifte. Die werde ich hier auf der Kanzel auslegen und dann könnt ihr nach vorne kommen und dann könnt ihr Schuld aufschreiben, die euch belastet. Ganz egal, was das ist. Das kann Schuld sein, für die du noch nicht um Vergebung gebeten hast. Das kann Schuld sein, die zur Gewohnheit geworden ist, die du aber gerne loswerden möchtest. Das kann fremde Schuld sein, die dich belastet, die du gerne an Gott abgeben möchtest. Das kann Schuld sein, die du dir selber nicht vergeben kannst. Ganz egal, was du mit dir rumschleppst, ich möchte dich dazu einladen, heute davon freizukommen, weil Gott vergibt. Gott möchte dir diese Last abnehmen. Also komm nach vorne, schreib das auf den Zettel und dann kannst du das im Taufbecken versenken und dann ist es weg. Diese Schuld wird dich nicht mehr einholen, weil Gott diese Schuld weggenommen hat. Vielleicht möchtest du danach gerne noch mit jemandem reden oder auch gemeinsam beten. Dann darfst du gerne auf mich zukommen oder auf jemand anderen aus der Gemeinde. Wir können die Schuld auch gerne noch mal gemeinsam zu Gott bringen. Ich möchte euch nur dazu einladen, nutzt die Chance, heute von dieser Schuld freizukommen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.